Ich hatte so den Eindruck bei dem Lied, es war so ein bisschen zurückhaltend. Es war nicht so bekannt, ne? Aber können wir Amen dazu sagen, wenn wir singen und wenn wir hören, Gott ist getreu? Sagen wir da Amen zu.
Amen.
Na, richtig laut mal. Gott ist getreu.
Amen.
Amen, das sehe ich auch so. Ja, ich hatte mir so gedacht, ich würde gerne so die nächste Zeit darüber sprechen, was es heißt, am Vaterherzen Gottes zu sein. Wirklich von Gott berührt zu sein, zu erfahren, zu begreifen, neu zu begreifen, was es heißt, dass wir einen liebenden Vater haben. Was es heißt, wenn er in unser Leben durch Jesus Christus hineintritt, was sich darin verändert, was darin sich erneuert, was darin eine neue Kraft kommt. Wir sagen immer so ganz schnell, ja, wir sind Kinder Gottes. Verstehen wir auch, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein? Man könnte ja sagen, man kann ja so ein Selbstverständnis haben, dass man sagt, so, gestatten, Michael Burg, Sohn Gottes. Ja, ist da was falsch dran? Aber so sind wir meistens nicht. Wir haben da oft irgendwie so eine Hemmung in uns, so ein Skrupel oder irgendwie so ein Gedanken, wir sind das gar nicht wert. Wir sind doch gar nicht so. Wir sind nicht wirklich so mit diesem Selbstverständnis gesegnet. Ich bin ein Sohn des Höchsten oder ich bin eine Tochter des Höchsten. Ich bin ein königlicher Priester, ein herzlich geliebtes Kind. So mit diesem Selbstverständnis tun wir uns manchmal ganz schön schwer. Und ich glaube, dass wenn wir über das Vaterherz Gottes nachdenken, ist es wichtig, herauszufinden und wieder neu zu entdecken, wie ist denn eigentlich wirklich meine Identität in Christus. Darum soll es heute gehen. Könnt ihr mal die Folie machen, bitte? Um es mal so ganz kurz zusammenzufassen, habe ich mal so eine kleine Folie erstellt. Unsere Identität in Christus. So was so eigentlich so die Kernaussagen sind. Unsere Identität in Christus, also dass ich ein Kind Gottes bin, hängt damit zusammen oder ist eigentlich die Voraussetzung, dass ich neu geboren werde. Dass Jesus Christus mein Herr und Heiland wird, dass er mich lebendig macht, dass er mich zu einem neuen Menschen macht. Nicht ich mache das, nicht ich verbessere mich oder ich versuche alle möglichen Paragraphen des Gesetzes abzuarbeiten, um dann endlich mal so jemand zu sein, der in Christus ist, sondern ich werde von oben, von Gott her, neu geboren in Christus. Im Epheserbrief lesen wir, Gott hat uns mit Christus lebendig gemacht, nicht du dich selber. Gott hat uns mit Christus lebendig gemacht und obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen, sagt er dort, obwohl all diese Mängel, obwohl all diese Sünden in uns waren, hat er uns lebendig gemacht, wenn wir seinem Evangelium Glauben schenken, wenn wir ihm vertrauen, weil Glauben heißt Vertrauen. Wenn wir ihm vertrauen, dass er unsere Schuld, unsere Verfehlungen auf sich genommen hat, uns dadurch gereinigt hat am Kreuz. Und das ist nicht durch unsere Leistung, sondern da steht ganz klar, durch Gnade. Durch Gnade, also unverdient, ein unverdientes Geschenk, seid ihr gerettet. Und das hat zur Folge, dass wir eine neue Identität bekommen, dass wir quasi Erben sind. Erben des himmlischen Reiches und Himmelsbürger sind. Im Römerbrief lesen wir das oder im Philipperbrief und da heißt es, unsere Heimat ist nicht mehr diese Welt, ist nicht mehr diese ganze Situation, in der wir als natürliche Menschen leben, sondern unsere Heimat ist die geistliche Welt, ist der Himmel. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sagt es Johannes in der Offenbarung, sondern auf die zukünftige, auf die hoffen wir. Und das ist unsere Lebensrealität. Und das hat Jesus was gekostet, uns in diesen Zustand hineinzubringen. Das hat Jesus alles gekostet, sein Leben. Das teure Blut Jesu, lesen wir im 1. Petrusbrief, hat uns befreit. hat uns reingewaschen. Das war keine Sache, die mal so eben nebenher geht und die einfach so geht, naja, das könnte mir jetzt mal gefallen, sondern das war völlig existenziell für Gott und für Jesus, uns zu Kindern Gottes zu machen. Das ist ein ganz hoher Kaufpreis. Und das macht etwas über meinen Wert. Das sagt etwas über meinen eigenen Wert aus. Ich bin nicht einfach nur ein Sonderangebot von Aldi gewesen, sondern ich bin teuer erkauft worden. Ich bin zu einem ganz teuren Einstandspreis gekauft worden. Und jeder von uns, ihr seid keine Sonderangebote. Und dadurch, dass dieser hohe Kaufpreis eben das kostbare Blut und das Leben Jesu gezahlt wurde für uns, sind wir Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes ist die Folge, dass Gottes Geist in uns ist. Dass jeder, der ein Kind Gottes ist, auch den Geist Gottes in sich trägt. Das heißt also nicht mehr nur seine eigenen Möglichkeiten, sondern Gottes Möglichkeiten in sich trägt. Paulus fragt die Korinther, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und dass dieser Heilige Geist in euch jetzt wirkt? Um die wahre Identität als ein Kind Gottes zu kennen, geht es nicht ohne den Heiligen Geist. Und dass er in uns ist und dass er in uns wirkt. Und das hat zur Folge, dass Paulus zum Beispiel zu den Philippern sie lehrt, ihr seid stark im Heiligen Geist. Ihr seid nicht mehr so schwach und nicht so, wie ihr euch manchmal fühlt, sondern eure Identität, eure Lebensrealität ist eine andere. Nicht mehr die Schwachheit, sondern die Stärke. Aber nicht eure Stärke, sondern Gottes Stärke. Alles vermag ich durch den, der mir die Kraft dazu gibt. Nicht aus mir heraus, sondern aus Gott heraus in mir. Und das bedeutet, ich bin ein Kind Gottes. Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen. Und wir sind es auch. So lesen wir im ersten Johannesbrief. Das war mal so ein ganz Kurzüberblick, also wirklich ein Schnellstüberblick über das, was es heißt, wenn wir Kinder Gottes sind, wie wir dazu kommen und was es in uns bewirkt. Oh, mal gucken, ob meine Stimme heute mitmacht. Das hat Konsequenzen, wenn wir das lernen zu verstehen. Wenn wir unsere Identität in Christus wirklich wahrnehmen, dann verändert das etwas in uns. Dann hat das Konsequenzen. Wenn ich meine Identität an Christus festmache, dann ist es auf einmal nicht mehr wichtig, was andere, was die Welt über mich sagt, sondern es wird wichtig, was Gott sagt. Ich muss vor der Welt keine Leistungen mehr erbringen, um Himmelsbürger zu werden, um anerkannt zu werden. Ich muss nicht gut aussehen, ne? Um von Gott geliebt zu sein. Das geht auch mit wenig Haaren. Ich muss nicht privilegiert sein, um göttlicher Natur zu sein. Ich muss nicht angesehen sein, um ein Miterbe Jesu zu sein. Ich muss nicht in der Welt wichtig sein, da ich wertvoll in Gottes Augen bin. Ich muss nicht stark sein, um stark zu sein. Ich brauche keine natürliche Kraft, um göttliche Kraft zu bekommen. Wenn ich Jesus in mein Leben aufnehme, dann empfange ich eben nicht nur Sündenvergebung, sondern auch meine neue Identität in Christus. Und darum soll es heute gehen. Wirklich zu erkennen und es anzunehmen. Du bist ein Kind Gottes, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland angenommen hast. Es gibt allerdings auch keinen anderen Weg dahin. Wenn du meinst, du kannst da irgendwie an Jesus vorbeikommen, um ein Kind Gottes zu werden, das funktioniert nicht. Wenn du denkst, ich habe alle Sakramente empfangen, ich bin getauft, ich bin abgeheiratet, dies und das, dann bin ich ein Kind Gottes. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland in dein Leben aufgenommen hast. Dass du, wir nennen das Bekehrung, dass du Jesus Christus dein Leben anvertraut hast. Dass er der Herr und Heiland deines Lebens sein darf. Ihr geliebten Kinder Gottes, die ihr heute vor mir sitzt, ich lade euch und auch euren Geist heute ein, aufzumerken und zuzuhören auf Gottes Wort für dich. Gottes Wort, was ich gleich lesen werde, das ist ein Wort an dich, an ein Kind Gottes, um zu verstehen, welche Identität ich wirklich habe. Verzeiht mir, wenn ich ein bisschen kurzatmig bin, das hat noch mit der Bronchitis zu tun. Ich muss ab und zu mal einen Schluck trinken, dann glaube ich, kriegen wir das hier ganz gut über die Reihe. Aber ich möchte uns als erstes in einen Text hineinnehmen aus Römerbrief, aus dem Römerbrief Kapitel 8. Und das ist ein Wort, das ist nicht nur allgemein, sondern es ist wirklich ein Wort an dich. Nimm es mal für dich ganz persönlich. Nimm es als Ansprache Gottes an dich, an dein eigenes Herz. Denn die, die vom Geist Gottes getrieben, oder man könnte auch anders übersetzen, die auch vom Geist Gottes geleitet werden, das sind Söhne und Töchter Gottes. Ihr habt doch nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, um wiederum in Furcht zu leben. Um wiederum in der Furcht zu leben, ja, bin ich denn jetzt ein Kind Gottes oder nicht? Kann ich das wieder verlieren oder nicht oder dies oder das? Diese ganzen Gedanken der Furcht, die hat der Heilige Geist uns nicht gegeben. Nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, heißt es hier. Ihr habt einen Geist, der euch vergewissert, ihr seid Kinder Gottes empfangen. Nicht der Zweifel und der Fragezeichen, sondern der Gewissheit, des Ausrufezeichens. Indem wir rufen, Papa, aber, Vater, eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes, Miterben Christi, sofern wir mit ihm leiden, um so auch mit ihm verherrlicht zu werden. Was nichts anderes bedeutet, als mit ihm zu leben, in unserem Alltag, im Leid, in Freude, in Kraftlosigkeit und in Kraft. Was wir in diesem Text hier lesen, ist, dass der Geist des Vaters, der Heilige Geist, dass er das bezeugt, dass du sein Kind bist und von seinem Geist geleitet wirst. Der sagt dir also ganz klar in dir, du bist ein Kind Gottes, wenn du Jesus angenommen hast. Er bewirkt das in dir. Das kannst du nicht aus dir selber sagen, sondern das sagt der Geist Gottes. Er gibt dir diese Gewissheit und diese Festigkeit. Und er bezeugt, dass du sein Kind bist und von ihm geleitet bist. An Jesus selber dürfen wir sehen, was das bedeutet, wie das funktioniert. Jesus hat nicht versucht, aus sich selber heraus Gutes zu tun, Wunder zu tun, seinen Weg als Messias zu gehen. Ich glaube, wir irren da und denken da manchmal ein bisschen schräg und ein bisschen falsch. Jesus war nicht der große Überflieger, der große 1000-Volt-Mensch, weil er schließlich ja Gottes Sohn war, dem es total leicht fiel, ein Wunder zu tun, dem es total leicht fiel, sich gegen die Meinung der Leute zu stellen, sich gegen all diese Dinge, die er getan hat, quasi dagegen zu stellen. Das ist Jesus nicht leicht gefallen. Wir lesen von Jesus, dass er Angst hatte. Wir lesen von Jesus, dass er ganz Mensch war, mit den Empfindungen und Gedanken und den inneren Kämpfen, auch die wir auch kennen. Und Jesus hat nicht versucht, selber der große Max zu sein, sondern Jesus lebte absolut in der Abhängigkeit zum Vater. Das war seine Kraft. Und dafür, obwohl Jesus Unvorstellbares vollbrachte, für uns wirklich unvorstellbar, bis dahin, dass er Tote auferweckte, Kranke heilte, für Gerechtigkeit eintritt, für Ausgegrenzte und Verachtete die Stimme erhob und sich vor sie stellte. All diese Dinge, aber Jesus überforderte sich nicht mit dem, was er tat. Das ist oft unser Problem. Wir wollen was Großes erreichen, wir wollen für Jesus was Großes tun, tun es aus uns und merken, dass wir die Kraft nicht dazu haben. Und sind irgendwann überfordert. Merken, dass wir nicht mehr können. Bei Jesus war das anders. Er kannte seine Identität als Sohn Gottes. Er wusste, dass er aus der Kraft Gottes heraus seine Messianität, seinen Dienst tat. Aber wenn du denkst, dein Vater im Himmel ist gegen dich, der sieht eigentlich nur, was du falsch machst. Der möchte eigentlich nur, guck mal, das passt nicht, das ist nicht, das ist nicht. Ja, dann machst du es nur aus dir rein. Dann hast du diese Beziehung ja gar nicht. Jesus handelte aus seiner Identität, aus dem heraus, ich bin der geliebte Sohn Gottes. Das war seine Kraftquelle. Und er handelte nicht dagegen. Dagegen handeln würde er sagen, ich versuche mir das zu verdienen. Ich möchte irgendwas tun, damit ich der geliebte Sohn Gottes bin. Sondern Jesus wusste, ich bin der geliebte Sohn Gottes. Und daraus tue ich meinen Dienst. Jesus suchte stets die Gemeinschaft mit seinem Vater. Zur Zeit und zur Unzeit. Tag und Nacht. Zur Zeit, wo die Leute ihm nachliefen oder nicht. Es war egal. Jesus suchte stets die Gemeinschaft mit seinem Vater. Und aus dieser Gemeinschaft heraus bekam Jesus seine Beauftragungen. Bekam Jesus das zu hören, was er tun sollte. Bekam er seine Anweisungen. Auch seine, wie er das tun sollte. Nicht dadurch, dass Menschen, und hatten sie noch so viel Not, sein Handeln erwarteten. Kleines Beispiel, denkt mal an die Heilung am Teich Bethesda. Als er den Mann findet, der 30 Jahre da krank und gelähmt lag und der eigentlich nur hoffte, dass er einen findet, der ihn in den Teich da reinschubst und dass er geheilt wird. Und da lagen ganz viele Kranke rum. Und Jesus geht hin und pickt den einen raus nur. Warum? Weil Gott ihm das zeigt. Weil er aus der Gegenwart Gottes heraus handelt. Wenn ich kommen würde und würde alle Kranken sehen, dann würde ich überall anfangen und wäre sofort überfordert und wäre fertig. Jesus handelt aus der Identität seines Vaters heraus. Jesu Stärke lag eigentlich in seiner Schwachheit. Das lehrt Paulus auch. Sind wir schwach, dann sind wir nämlich abhängig und dann sind wir stark. Und Jesus lebte in dieser Schwachheit, nicht indem er charakterlich schwach war, sondern indem er wusste um seine Abhängigkeit von Gott, dass er auch bekennt und sagt, ohne den Vater kann ich nichts tun. Und aus dieser Abhängigkeit empfing er vom Vater alle Macht und alle Gewalt, seinen messianischen Auftrag gerecht zu werden. Ich finde, in Jesaja wird das schon, beim Propheten Jesaja, wird das schon sehr eindrücklich uns dargestellt, wie das eigentlich funktioniert. Dort heißt es, und auf ihm, also auf dem Messias, wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist des Wissens und der Furcht des Herrn. Und er wird die Furcht des Herrn atmen. Und er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen. Und nicht entscheiden nach dem, was seine Ohren hören. Den Machtlosen wird er Recht verschaffen. in Gerechtigkeit. Und für die Elenden im Land wird er einstehen in Geradheit. Soweit einmal. Jesus wird durch den Heiligen Geist ermächtigt, Gottes Verlangen und Absichten auszuführen. Besonders sein Rettungsauftrag. Seine von Gott gegebenen Gaben sind hier Weisheit, Einsicht, Rat, Kraft, das Wissen und die Furcht des Herrn. Damit ist er befähigt, der Messias zu sein. Es ist nicht aus ihm selber, sondern es ist das, was der Heilige Geist, was Gott der Vater in ihn hineingelegt hat. Auch wir als Kinder Gottes, wir haben gelesen, Geist Gottes in sich. Auch wir empfangen von Jesus nun den Heiligen Geist. Das gleiche Prinzip, wie Jesus gelebt hat, können wir auf uns übertragen. Das gleiche Prinzip, welches Jesus lebte, das funktioniert tatsächlich auch bei uns. Abhängigkeit von Gott, absolute Beziehung, Priorität der Beziehung und göttliche Ausrüstung durch den Heiligen Geist. Nicht aus eigener Kraft. Ist das seine Identität? Abhängig von Gott? Absolute Priorität der Beziehung und die Ausrüstung, die dich in Gang setzt. Oder bist du es selber? Jesus selber bekennt im Johannesevangelium, ich sage euch, im Johannesevangelium 5, die Verse 19 und folgende, ich aber sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, es sei denn, er sehe den Vater etwas tun, denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut. Und noch größere Werke als diese wird er ihm zeigen. Erinnert euch das was? Jesus selber sagt seinen Nachfolgern, und ihr werdet noch größere Dinge tun als ich. Das ist für uns doch eigentlich unvorstellbar. Und aus meiner eigenen Kraft heraus nicht möglich. Aber aus der Kraft Gottes, aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus, kriegt das plötzlich Sinn. Weil Jesus hat es vorgemacht. Er sagt, das ist das Prinzip, wie auch wir als Nachfolger, als Kinder Gottes leben sollen. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er tut. Und noch größere Werke als diese wird er ihm zeigen, dass ihr euch wundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Auch richtet der Vater niemanden, sondern er hat das Richten ganz dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Soweit einmal. Es ist bemerkenswert, wie Jesus seine vollständige Abhängigkeit vom Vater beschreibt. Wenn schon Jesus, der ja selbst Gott war, so vom Vater abhängig war, wie viel mehr sollten wir uns auf ihn stützen und Zeit mit ihm verbringen, im Gebet und Gottes Wort, Zeit ihn zu suchen, um uns leiden zu lassen und um geistlich stark zu werden, um geistlich gestärkt zu werden. Ich persönlich erlebe Folgendes. Je intensiver und tiefer ich mich auf die Beziehung mit Jesus Christus einlasse, je deutlicher und kraftvoller wird meine wahre Identität in Christus. Je mehr ich Zeit mit Jesus verbringe, je mehr ist mir klar, dass ich ein Kind Gottes bin, je selbstverständlicher wird es, gestatten, Michael Burg, Sohn Gottes. Das wird plötzlich zu meinem Leben. Und wenn wir meinen, wir können das irgendwie umgehen, indem wir, ich sage es mal ein bisschen spöttisch, indem wir meinen, wir kommen mit dem Kalenderblättchen über den Tag, dann ist das nicht. Dann empfinden wir nicht diese Identität. Nichts gegen Kalenderblätter, da sind gute Sachen drin. Also lest das ruhig weiter. Aber wenn es alles ist, dass wir so einen geistlichen ich sag mal, so ein Schnellimbiss nur nehmen. Wenn du jeden Tag bei McDonald's isst, kriegst du eine dicke Plauze, aber du bist nicht gesund. Du hast keine Kraft. Wir brauchen mehr. Wir brauchen diese Beziehung. Und ich lade euch ein, intensiv in diese Beziehung zu Jesus zu gehen. Und euch nicht davon abbringen zu lassen. Und vor allen Dingen euch nicht davon abzubringen zu lassen, zu sagen, ja, Jesus will das ja gar nicht. Der will ja mit mir gar nichts zu tun haben, weil ich bin ja so schlecht. Und wenn du noch so schlecht bist, gerade dann musst du zu Jesus kommen. Gerade dann ist es wichtig. Also, je intensiver und tiefer ich mich auf die Beziehung mit Jesus einlasse, je deutlicher und kraftvoller wird meine wahre Identität in Christus. Wichtig aber ist zu verstehen, meine Identität wird stärker in der Abhängigkeit und nicht darin, immer perfekter zu werden. Also es geht eigentlich darum, immer abhängiger zu werden und nicht immer noch besser zu werden, noch mehr mich zu verbessern oder so. Auch in meiner Schwachheit und Unvollkommenheit wächst meine wahre Identität, weil ich immer mehr erkenne, welche Liebe der Vater für mich hat, wie er mich wahrnimmt und ermutigt und eben nicht, wie er mich klein hält. Gott hat kein Interesse daran, meine Fehler und Schwächen zu strafen. Gott hat ein Interesse daran, mich zu stärken und mich in die wahre Identität eines Kind Gottes zu führen. Wer bist du? Ein bedingungslos geliebtes Kind Gottes? Oder ein sich die Liebe Gottes durch größtmögliche Rechenschaft verdienendes Kind? So wie du letztlich diese Frage beantwortest, so wird letztlich deine Identität in Christus sein. Wenn du dich als bedingungslos geliebtes Kind wirklich wahrnimmst, dann bist du voller Zuversicht und voller Motivation. Bist du durch großmögliche Rechtschaffenheit dir das am Verdienen, bei Gott irgendwie beliebt zu werden, dann bist du voller Zweifel, voller Ängste und voller Widerwillen. Dann sagst du, eigentlich will ich gar nicht mit Gott zusammen sein. Wenn du voller Zuversicht und Motivation bist, dann bist du ein Kind Gottes, was voller Leidenschaft Jesus nachfolgt. Versuchst du das irgendwie, dich immer perfekter zu machen, dann bist du genau das Gegenteil. Dann hast du eigentlich keine Leidenschaft mehr für Gott. Dann bist du froh, wenn du in Ruhe gelassen wirst. Bist du voller Vertrauen oder bist du voller Misstrauen? Zur Erinnerung. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Das heißt, es sind keine Gedanken von Gott, die die Kindschaft wieder in Frage stellen. Die zweifeln, ob ich denn genug für Gottes Liebe getan habe oder ob Gott sich wieder von mir abwendet. Das sind deine Gedanken. Die sind Gedanken des Bösen. Nicht von Gott, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft, der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber, lieber Vater. Das heißt Vertrauen in Gott und in sein Handeln, in seine Kraft und Möglichkeiten, ist eigentlich die Folge der Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, wir empfinden uns nicht als Kinder Gottes, wenn wir etwas geschafft haben. Von möglichen 100 Aufgaben, die Gott uns gibt, 60 abgehakt haben. Da fühlen wir uns nicht als Kinder Gottes durch, sondern da fühlen wir uns eigentlich unwert. Und denken, warum haben wir die letzten 40 nicht geschafft? Es hinterlässt in der Regel das Gefühl, etwas schuldig zu bleiben, nicht genug geleistet zu haben, Zweifel an der Rettung und der Liebe Gottes zu haben. Das ist genau das Gegenteil von dem, was hier steht. Wenn der Geist Gottes in uns Raum hat, erleben wir das anders. Und er bewirkt das auch in uns anders. Es ist nicht normal, sich als Kind Gottes immer schlecht zu fühlen. Als Kind Gottes fühlen wir uns geliebt und angenommen. Das ist normal. Und wenn das nicht so ist, wollen wir den Herrn darum bitten, uns aufzuzeigen, uns Weisheit zu geben, warum das so ist. Das vielleicht zu verändern. sich als geliebtes Kind Gottes zu begreifen, das schenkt der Heilige Geist. Das ist eine Gabe des Heiligen Geistes und wächst in der innigen Gemeinschaft mit Jesus und mit Gott, dem Vater, immer mehr. Selbst im Wissen unseres Versagens empfangen wir die Liebe des Vaters und dürfen uns diese Liebe sogar gewiss sein. Ich erinnere mich noch, vor einem halben Jahr waren wir auf einem Seminar, meine Frau und ich, dieses berühmte Lemm-Seminar, dieses Eheseminar. Und da ist etwas in mir bewusst geworden, was ich lange mit mir rumgeschleppt habe. Eine Schuld, eine echte Schuld. Und ich habe immer gedacht, ich muss irgendwas tun, damit Gott diese Schuld irgendwie von mir nimmt oder was. Ich muss irgendwie mich so gut verhalten, dass diese Schuld irgendwo nicht mehr aufploppt, nicht mehr sichtbar wird. Ich bin damit aber nicht glücklich geworden. Und irgendwann habe ich diese Schuld genommen, habe sie bekannt und habe sie Gott gebracht und auch den Menschen, die ich verletzt habe damit. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich habe eine nie gefühlte Liebe und Annahme erfahren. Es ist eine Lüge zu denken, wenn ich die Schuld nur gut genug abarbeite, dann ist sie weg. Weg ist sie, wenn wir sie Jesus bringen und bekennen und wir Vergebung empfangen. Da müssen wir gar nichts leisten, wir müssen es nur tun. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Das heißt, du bist als Kind Gottes ein Erbe aller Schätze deines himmlischen Vaters. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Du bist ein Erbe aller Schätze deines himmlischen Vaters. Du hast Zugang zu allen Reichtümern deines Vaters und du hast weder emotional noch praktisch noch geistig oder geistlich eigentlich irgendeinen Mangel. Kennt ihr den Bruder des verlorenen Sohnes? Kennt ihr die Geschichte? Der verlorene Sohn, der hat so richtig den Sack gehauen. Hat so alles das gemacht, was sich mancher Christ mal irgendwann gerne machen würde, sich aber nie getraut hat. Der hat es also durchgezogen, hat mal richtig die Sau rausgelassen. Und ist damit richtig auf die Schnauze gefallen. Kriegt aber die Kurve und kommt zurück. Und der Vater nimmt ihn mit offenen Armen an. Und sein Bruder, der war so ein Rechtschaffener. Der hat immer alles richtig gemacht. Der hat immer alles das getan, was der Vater wollte. Ist doch eigentlich toll. Ist doch eigentlich das, wie wir uns Christsein vorstellen. Immer alles schön machen, wie Gott es sagt. Ne? Und er kriegt die Sache mit, der kriegt dann mit, da ist eine Party in Gange. Und dann ist er irgendwo auf seiner Weide und sagt, hey, so ein Knecht, komm mal her, was ist denn da los? Ah ja, das ist Party, dein Bruder ist zurück. Was? Und dann heißt es dort, der wird zornig. Der wird richtig stinkesauer darüber, dass sein Bruder, der die Sau rausgelassen hat, zurückkommt und Annahme empfindet. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber kam heraus und redete ihm zu. Er aber entgegnete seinem Vater, all die Jahre diene ich dir nun und ich habe und nie habe ich ein Gebot von dir übertreten, nie. Doch mir hast du nie einen Ziegenbock gegeben, dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Aber nun, da dein Sohn heimgekommen ist, der dein Vermögen mit Huren verprasst hat, für ihn hast du das Mastkalb geschlachtet. Er aber sagte zu ihm, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Feiern muss man jetzt und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Dieser Bruder, der wusste nicht, wer er ist. Das war sein Problem. Seine Identität, die gewann er daraus, dass er sich anstrengte und alle Gebote einhielt. Aber er lebte nicht in der tiefen Gemeinschaft mit dem Vater. Er kam nicht auf die Idee, wie der verlorene Sohn, sich an seinen Vater zu wenden und ihn zu bitten, in sein Leben einzugreifen, ihm zu helfen, ihn einmal feiern zu lassen. Seine Sicht der Dinge war, ich gebe mir allergrößte Mühe und mache alles richtig. Ich habe es mir, die Zuneigung des Vaters, doch wirklich redlich verdient. Aber er empfängt sie nicht, weder als Geschenk noch als Bitte. Doch fleht er darum. Ein Kind Gottes ist ein Erbe Gottes. Alles, was Gottes ist, ist auch sein. Meine Identität ist nicht die eines Bettlers, sondern eines Königskindes. Und ich darf das annehmen. Und es hängt nicht davon ab, ob ich alles redlich bestens gemacht habe, sondern ob ich in der Beziehung zu meinem Vater bin, ob ich ihm vertraue, ob ich mich an ihn wende, mit meinen Wünschen, mit meinen Sehnsüchten, mit meinen Versagen, mit meiner Kraftlosigkeit, egal was. Jesus stärkte seine Identität als Sohn Gottes, indem er in tiefer Gemeinschaft mit seinem Vater lebte. Jede sich ihm bietende Gelegenheit zu dieser Gemeinschaft nutzte. Und ich möchte uns jetzt einladen, am Ende dieser Predigt in diese tiefe Gemeinschaft mit Jesus hineinzukommen. Ich möchte das nicht nur als eine theoretische Größe heute verstanden wissen, sondern ich bete darum, dass wir jetzt in diese Gemeinschaft hineingehen. Ich möchte jetzt beten und uns segnen. Und ich möchte, dass wir diese Zeit als eine Möglichkeit nehmen, unsere Beziehung zu Jesus zu stärken, damit unsere Identität in Christus wächst. In der unsere Identität als Gottes herzlich geliebtes Kind neu empfangen wird, damit sie tief in unserem Herzen verwurzelt ist und wir Gott vertrauensvoll, aber lieber Vater rufen können. Vielleicht rührt dich das an nachher im Gebet. Es kann passieren, dass du denkst, ich habe es immer nur als Krampf gesehen. Und da löst sich was in dir. Wenn da eine Träne kommt, ist nicht schlimm. Wenn da eine Freude kommt, das ist das, was wir wollen. Grundsätzlich geht es darum, ein Kind Gottes wird man dadurch, dass man Jesus Christus annimmt. Aber dann dürfen wir beten, dass sein Heiliger Geist uns seine wahre Identität wirklich schenkt. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns jetzt segnen möchtest mit deinem Geist und der Gesinnung der Kindschaft Gottes. Ich segne dich mit dem Vertrauen, das Jesus in seinen Vater hatte, damit auch du im Vertrauen auf Gott Probleme anpacken kannst, damit du die Gewissheit bekommst, dass er dir Gnade gibt, Lösungen zu finden und die Probleme zu überwinden. Ich segne dich mit dem Geist der Kindschaft, der alle Furcht vertreibt, weil du weißt, dass dein Abba-Vater mit dir und für dich ist, dass er Zukunft und Hoffnung für dich bereitet und alle deine Tage mit Liebe in sein Buch des Lebens geschrieben hat. Er hat Gedanken des Friedens über dir und er will sich in dir und durch dich verherrlichen. Ich segne dich mit Ruhe und Geborgenheit, denn dein Vater weiß nicht nur, was du brauchst, sondern er verfügt auch über alle Ressourcen des gesamten Universums, um deinen Mangel auszufüllen. Ich segne dich mit dem Geist Gottes, in inniger Verbundenheit zu leben, sodass du nicht nur nach dem urteilen musst, was deine Augen sehen oder deine Ohren hören. Unsere menschliche Perspektive führt häufig nur zu trügerischen Schlussfolgerungen. Deshalb sollst du alle Zeit vom Geist der Wahrheit geleitet werden. Ich segne dich mit der alles umfassenden Erkenntnis, dass du zusammen mit Jesus ein Erbe aller Schätze deines himmlischen Vaters bist. Ich segne dich mit der Gewissheit, dass du Zugang zu den Reichtümern deines Vaters hast und weder emotional noch praktisch noch geistig oder geistlich irgendeinen Mangel hast. Ich segne dich mit der Erkenntnis, dass seine Wege nicht immer unsere Wege sind, doch dass seine Wege dir zum Allerbesten dienen und ihn verherrlichen. Ich segne dich, ihm willig dein Herz hinzuhalten, das weder rebelliert noch vor dem zurückschreckt, wie er dich leitet. Sei mit Verlangen gesegnet, dich Tag um Tag nach seiner Herrlichkeit auszustrecken, während du ihn in seinem Wort suchst und auf seine Weisung hörst. Ich segne dich im Namen Jesu Christi. Amen.